Ich freue mich, Anna und Jens hier begrüßen zu dürfen auf den Datenspuren. Jens war, glaube ich, fast jedes Mal ne, mit Workshops und Vorträgen. Ja, und der Vortrag heißt, eine Zensur findet nicht statt, weil ich das ein bisschen so als Gegensatz zu den ganzen Beteuerungen, die wir so immer in den Nachrichten hören von irgendwelchen komischen Politikern.
Also vielleicht zuerst eine Korrektur, der Vortrag heißt, eine Zensur findet statt. Also wir wollen euch ein bisschen zeigen, dass das auch in der Tat passiert. Also wir haben in dem Vortrag halt eine kleine Reise durch die Welt uns ausgedacht, ein paar Länder. Da wollen wir mit euch anschauen und mal gucken, was es da an Zensurmaßnahmen gibt. Und ja, ich beschäftige mich eigentlich schon relativ eine ganze Weile mit dem Thema Anonymität und Zensur und so weiter. Und wir sind am Jahresanfang über einen Artikel in der Le Monde gestolpert, also eine französische Zeitung. Und Konrad, der irgendwie perfekt 23 Sprachen spricht, spricht unter anderem halt auch Französisch. Und dann haben wir halt uns zusammen den Artikel angeguckt und daraufhin sind wir dann halt dazu gekommen, einfach mal hier ein bisschen mehr rumzuforschen und zu gucken, was da passiert. Ja, zunächst, also das ist so die Gliederung des Vortrages, also wir gucken, was überhaupt Zensur ist. Machen dann eben die Reise, also ein großer Zwischenstopp wird dann China sein, wie ihr wahrscheinlich alle euch denken könnt. Ja, und am Ende gibt es dann ein kleines Resümee.
China lernen heißt siegen lernen, oder nicht?
Genau, von China lernen heißt siegen lernen. Ja. Zensur, also es gibt die UN-Menschenrechtserklärung sozusagen als oberste Erklärung, die hier jedem Menschen das Recht auf Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung garantiert. Das ist sozusagen die Regelung der UN und wir werden wahrscheinlich auch, wenn ihr mal ins Grundgesetz guckt, Artikel 5 lest, einen ähnlichen Satz dann dort finden. Eine Definition aus dem Politiklexikon besagt, dass Zensur die Kontrolle öffentlich geäußerter Meinung ist. Also hier insbesondere die in modernen Demokratien. Und jetzt könnt ihr auch euch, morgen haben wir auch noch einen Zensurvertrag, mal fragen, ob wir dann demnächst hier in Deutschland keine moderne Demokratie mehr sind oder was das denn so ist. In Deutschland ist es halt so, dass die Juristen, also insbesondere vom Verfassungsgericht, das Zensurmaßnahmen ein bisschen trennen in die sogenannte Vorzensur. Das heißt, bevor überhaupt eine Veröffentlichung stattfindet, wird quasi der Stift angesetzt und bestimmt, was da veröffentlicht werden oder nicht. Das ist sozusagen die klassische Zensur. Und es gibt dann natürlich noch die Nachzensur, dass irgendjemand dann auf eine Seite, die schon veröffentlicht wurde, zugeht. Man sagt hier, das müsst ihr runternehmen, das ist unopportun. Also das sind so die zwei Unterscheidungskriterien, die es bei der Zensur gibt. Ja, wie sieht jetzt unsere Reiseroute aus? Also das ist jetzt unser Hauptteil hier. Wir starten also in Deutschland. Also die Frage war, dass behauptet wird, dass die Nachzensur ist erlaubt und die Vorzensur ist verboten. Und das ist in der Tat meines Wissens so die juristische Lesart in Deutschland, dass nur die Vorzensur wird wirklich als Zensur betrachtet und Nachzensur wird nicht mehr als Zensur betrachtet. Und also da hängen sich jetzt viele Leute bei diesem Zugangserschwerungsgesetz in Deutschland auf und sagen, ja, das ist keine Vorzensur, die da stattfindet, deswegen ist es auch gar keine Zensur. Das Problem ist, dass man eben durch die Regelung in Deutschland sehr schnell in eine Vorzensur kommen kann. Also momentan geplant ist erstmal eine Nachzensur sozusagen, aber eben die Maßnahmen, die da eingesetzt werden, können sehr schnell zu einer Vorzensur führen. Also deswegen ist aus meiner Sicht durchaus der Vorwurf der Zensur gerechtfertigt in Deutschland. Aber ich denke, es gibt ja morgen auch einen Vortrag von dem Christian Wahls, der vielleicht auch noch mehr Details zur Lage in Deutschland sagen kann. Unsere Route ist geplant, wir starten also in Deutschland, bewegen uns dann so ein bisschen nach Westen, Benelux-Staaten, nach Großbritannien, Frankreich, tauchen dann ab ins Mittelmeer, kommen wieder raus in Tunesien, machen einen Halt in der arabischen Halbinsel und dann kommen wir weiter zu China, Burma und enden dann in Nordkorea. Und vielleicht muss man hier sagen, dass diese Länder sind also nur eine Auswahl, die wir mehr oder weniger willkürlich getroffen haben, einfach aufgrund der Tatsache, weil die sehr unterschiedliche Methoden anwenden. Und es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass das nur, also dass das alle Staaten werden in der Welt, die Zensur betreiben. Also es sind wesentlich mehr. Und auch bei vielen sind dann die Methoden auch gleich. Deswegen haben wir die einfach auch rausgelassen. Ja, der erste Haltepunkt ist natürlich Deutschland. Und da habe ich schon gesagt, also da würde ich euch einfach auf den Vortrag morgen von dem Christian verweisend, oder ist heute Abend? Oh, Entschuldigung, also auf den Vortrag heute Abend. Und ich denke, der Christian wird dann zur Lage in Deutschland alles erzählen, deswegen fahren wir gleich weiter in die Benelux-Staaten. Und ja, in den Benelux-Staaten haben wir ein System, was ähnlich dem deutschen ist, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, das deutsche System ist ähnlich dem System, das heißt, die Länder haben Sperrlisten, das heißt, irgendeine Behörde führt da eine Liste, da steht halt drauf, die in die URL darf nicht abgesurft werden. Und wenn ihr die dann trotzdem ansurft, dann seht ihr so ein schönes Stoppschild. Also das hier ist das Beispiel von der niederländischen Seite. Und das, die Theorie ist, dass dann sozusagen hier das nicht weitergeht. Der technische Weg ist in der Regel zumindest über sogenannte DNS-Sperren. Also der klassische Vergleich, der hier immer wieder gezogen wird, sind die Telefonbücher. Das heißt, ihr habt ein Telefonbuch zu Hause und jetzt will irgendjemand, dass ihr bestimmte Nummern nicht mehr anrufen darf, dann kommt halt der Beamte bei euch vorbei und reißt halt die Seiten raus. Und wenn er dann sucht, den Namen, wird er da keine Nummer mehr finden. Und ja, wie lässt sich sowas umgehen? Ganz einfach, indem man halt zum Nachbarn geht, guckt in den sein Telefonbuch, wo die Seiten halt noch drin sind und dann geht das halt auch. Und hier bei den DNS-Sperren ist es halt technisch ähnlich. Also man stellt sich halt einen anderen DNS-Server ein und surft dann auch weiterhin frei. Und diese Anleitung gibt es im Netz, irgendwie so das, dieses bekannte 27-Sekunden-Video für Windows, wo dann nur steht, klicke hier, klicke da, trage den Server ein, klicke okay, fertig, Ende. Und wir wissen ja auch alle von der Bundesfamilienministerin, die Leute, die das kennen, sind also alle schwer Pädokriminelle. Vielleicht ein interessanter Fakt noch, also das ist sozusagen der technische Weg, wie man das umgehen kann. Wenn ihr in Norwegen wohnt, geht es auch untechnisch. Da ruft einfach die Hotline eures Providers an und sagt, ich möchte gerne einen unzensierten DNS-Server. Und dann ist das in Ordnung. Dann kriegt ihr den. Kann man das für Deutschland einführen? Wäre ein Vorschlag. Also, ja, wie gesagt, das System ist in den Ländern ähnlich. Also Skandinavien, Benelux-Länder, diverse Länder führen halt so ein System. Wie gesagt, ich hoffe, die Details, die in Einzelheiten werden dann auch von Christian nochmal heute Abend mit erwähnt. Der nächste Haltepunkt ist dann Großbritannien. In Großbritannien hat ein bisschen ein anderes System als Deutschland. Und auch eine andere Geschichte. Ihr seht also hier, es gab 1996 eine Gründung der Internet Watch Foundation, IWF. Und damals war halt die Idee, dass es viele unerlaubte Bilder, also damals auch die Begründung Kinderpornografie gibt und damals noch im Usenet. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch noch das Usenet kennt. Das ist, okay, ja, die alten Ohrhacker, die kennen das noch. Also damals, also Usenet ist eigentlich überwiegend für Texttausch, also für so Diskussionssachen gedacht. Und man kann aber natürlich auch Bilder tauschen. Und die IWF hat ja da eine Hotline und dann konnte man anrufen und sagen, hier in der Newsgroup, D-Alt, Binary, sonst was, liegt halt Kinderpornografie. Und dann ist die IWF halt zu den Providern gegangen und hat gesagt, hier löscht das mal von euren News-Servern runter. Und ja, jetzt ist ja schon so, dass viele von euch das Usenet nicht mehr kennen. Das heißt, irgendwann war das Web aktueller und die Arbeit vom IWF hat sich dann noch so ein bisschen verlagert in das Web. Und die haben dann halt dort versucht, was zu machen. Und 2003 gab es dann eine Entwicklung von BT, also nicht von BitTorrent, sondern British Telecom. Die haben ein System entwickelt namens CleanFeed. Und CleanFeed ist sozusagen das Filterungssystem, was auch jetzt größtenteils zumindest in England noch in Betrieb ist. Also es ist 2004 live gegangen und seitdem funktioniert das auch noch. Ja, wie sieht das aus? Es ist ein hybrides System, das mischt verschiedene Werkzeuge ineinander. Also wenn ihr jetzt ein Kunde seid von der British Telekom und surft auf irgendeine Seite, dann guckt die Software zunächst erstmal, ob ihr die Seite, die ihr da ansurft, ob die in Ordnung ist oder nicht. Was in Ordnung ist, heißt, sage ich gleich noch, wenn die Seite eine liebe Seite ist, dann könnt ihr die einfach sozusagen aufrufen, kriegt die Seite auf dem Bildschirm angezeigt, alles in Ordnung. Wenn es eine böse Seite ist, kommt ihr dann in dieses IWF-System rein und dort werden dann weitere Checks gemacht. Und gute Seite wird zunächst erstmal anhand der IP-Adresse bewertet. Das heißt, es wird wie bei diesem System, was wir in den Benelux-Staaten und auch in Deutschland haben, es wird quasi da ein Check gemacht, ob die DNS-Adresse des Systems in so einer Sperrliste drin steht. Wenn das der Fall ist, ist es dann zunächst erstmal eine böse Seite und ihr kommt eben in dieses Cleanfeed-System rein, eure Anfrage wird dahin umgeleitet und dann, wenn das in diesem Cleanfeed-System drin ist, wird dann nochmal ganz spezifisch geguckt, ob die URL auch in der Sperrliste drin steht. Das heißt, es wird nicht nur domain-spezifisch gesperrt, sondern wirklich URL-spezifisch. Also wenn jetzt zum Beispiel auf YouTube irgendwie ein Rick Astley-Video ist, was niemand sehen soll, dann wird halt da nicht komplett YouTube gesperrt, sondern nur dieses eine Video. Und dann wird halt wirklich ein URL-Vergleich gemacht, passen die URLs zusammen und wenn ja, dann kriegt er halt eine 404-Seite zurückgeliefert und wenn diese URL doch nicht in Ordnung, ist, wenn die doch quasi lieb ist, dann wird das wieder richtig ins normale, ich sage jetzt mal Internet, weitergegeben und er kriegt diese richtige Seite zurückgeworfen. Das heißt, das hat so ein zweistufiges System. Und der Vergleich der URLs basiert auch nie wirklich auf reellen Strings, sondern man nimmt an, dass die Journalisten schreiben immer, dass diese URLs verschlüsselt sind. Und verschlüsselt heißt, dass Hash-Summen wahrscheinlich dahinter stecken. Also die Hash-Summen verglichen. Und das System ist an sich relativ wirkungsvoll und für einen Provider sehr günstig einzurichten und zu betreiben. Also das heißt, ihr müsst halt, also am Anfang diese DNS-Überprüfungen sind relativ billig zu machen und die Anfragen, die dann am Ende sozusagen in der zweiten Stufe noch kommen, sind auch sehr, also sind wenige und da brauchen wir auch keine schweren Rechner dahinter. Also für einen Provider ist das eine relativ gute, einfache Technologie. Und ja, wie gesagt, auf den ersten Blick funktioniert das erstmal sehr gut. Die Frage ist natürlich, wie kann man sowas umgehen? Und umgehen ist zunächst erstmal aus Sicht des Host-Providers, oder des Content-Providers. Das heißt, wenn ich irgendwelche Seiten anbieten will, möchte ich eventuell nicht, dass die auch auf dieser Sperrliste landen. Was kann man also tun als Anbieter? Ich gucke einfach, ob ich Requests von der IWF kriege, also ob die sozusagen meine bestimmte Seite anfragen und dann liefere ich denen halt ein paar Kätzchenbilder aus und nicht die Originalbilder. Und wenn eben andere Leute anfragen, dann liefere ich denen wirklich die Inhalte aus. Also und das, man muss auch sagen, dass man nimmt an, dass das in der Tat auch gemacht wird, weil 80% der, also es ist so, dass jeder dort bei einer, auch wer es schon sagte, bei einer Hotline anrufen kann und kann sagen, die URL ist halt böse. Und die IWF prüft die dann und nur rund 20% der gemeldeten URLs werden wirklich als böse URLs eingestuft. Und da gibt es also bei den Forschern durchaus Annahmen, dass viele eben mit so einer Technik arbeiten, dass die gucken, ruft die IWF meine Seite ab oder ruft das normale Mensch ab. Und das kann man halt auf verschiedenen Wegen machen. Als Provider hat man da diverse Wege. Und als Kunde quasi, wenn ich jetzt sozusagen so eine Website aufrufen möchte, kann ich natürlich die URLs verschleiern. Also ich habe gesagt, wird ja per Hash-Summe gemacht. Und wenn ich zum Beispiel datenspuren.de eingebe und datenspuren.de wäre gesperrt, könnte ich zum Beispiel ein großes D und dann weiter atenspuren.de schreiben und das liefert natürlich eine andere Hash-Summe. Und unter Umständen habe ich dann Glück und kann die Seite schon aufrufen. Oder was auch funktioniert, ist URLs escapen. Also ihr kennt das vielleicht, wenn in der URL ein Leerzeichen drin ist, dann steht in der Browserzeile %20 dann da effektiv. Und sowas kann ich auch mit normalen Buchstaben machen. Und man kann halt so URLs ändern und trotzdem die normale Seite aufrufen. Und für die sozusagen ganz schlimmen Leute, die basteln zu ihren eigenen IP-Pakete und machen über Source-Routing-Einträge, umgehen die halt das komplette System. Wobei, also wenn man sowas macht, das könnte man auch von Seiten-PT wieder relativ einfach rausfinden. Und ein ganz, also es gab Anfang des Jahres mal so einen großen Aufschrei, weil dann hatte die IWF meines Wissens zunächst erstmal die komplette Wikipedia gesperrt, was innerhalb kürzester Zeit dazu führte, dass die Server irgendwie überlastet waren und dann haben sie halt auch nur die Einzelseite gesperrt. Also das ist damals auch ziemlich durch die Presse gegangen. Das war ein Coverbild von den Scorpions. Die haben irgendwie Anfang der 70er Jahre mal so eine LP rausgebracht, Virgin Killer. Und da ist auf dem Cover so ein Kind drauf, nackt und also sozusagen in der Schamregion ist wie ein gerissenes Glas sozusagen zu sehen. Also hat 30 Jahre niemand interessiert und dann war auf einmal die Seite gesperrt. Und das Interessante ist eigentlich, dass die über dieses CleanFeed-System die Wikipedia-Seite gesperrt haben. Also wikipedia.de/blablabla-virginkiller. Aber das eigentliche Bild war gar nicht auf der Sperrliste. Das heißt, ihr könnt das Bild immer noch angucken. Nur die Infoseite dazu war halt weg. Ja, also das ist so die Information zu Großbritannien. Und zu Frankreich würde ich jetzt mal an Konrad übergeben.
Ja, in Frankreich ist das ein bisschen anders. Da konzentriert sich die Gesetzgebung vorerst erstmal mehr in Richtung Urheberrechtsverletzung. Und zwar gab es dort einen Gesetzentwurf, in dem beschlossen wurde, eine unabhängige Kontrollbehörde einzurichten, sogenannte Hadopi, ist ein Akronym, was nicht mal der Bundesminister selbst weiß, was das heißt. Und zwar soll die darüber wachen oder soll die sanktionieren, wenn im Netz Urheberrechtsverstöße geschehen. Insbesondere soll die sichern, dass jeder der Pflicht nachkommt, seinen Zugang zu kontrollieren. Was ich von daher interessant finde, werden wir nachher auch nochmal auftauchen, das passiert oft, dass ein Staat oder eine Regierung quasi diese Zensur, die er selber ausführen will, durch rechtliche Regelung im Prinzip auf die Provider oder auf die Nutzer abwälzt. Ist hier auch besonders ein Problem, wenn man jetzt an freie WLAN-Spots denkt, in Cafés oder Restaurants. Und wie sehen diese Sanktionen aus? Ich habe das hier mal mit Schluss und Schluss übersetzt. Es gibt also zunächst eine Verwarnung per E-Mail, die einen an die Gesetzeslage erinnert. Die nächste Verwarnung ist mit einem Einschreiben. Interessanterweise wird man nur benachrichtigt, dass man was Illegales getan hat. Und ich glaube auch über die Zeit, also Datum und Uhrzeit. Aber es wird einem nicht gesagt, dieser Songtitel oder dieses Video hast du runtergeladen. Was natürlich bei vielen Benutzern dann schon schwierig ist, herauszufinden, wie das überhaupt passiert ist. Ja, und Schritt 3 ist dann Kappen des Internetanschlusses. Es gibt in Frankreich mittlerweile viel sogenanntes Triple Play, also man hat Internet, Telefon und Fernsehen. Und es soll dann aber nur das Internet abgetrennt werden. Und zwar ist im Gespräch 3 Monate bis 1 Jahr. Man hat dann die Möglichkeit, wenn man kooperiert sozusagen, diese Zeitspanne runterzusetzen auf 1 bis 3 Monate. Und zwar war im Gespräch, dass man dann eine Software bei sich installieren lassen muss oder installieren muss, die dann filtert. Wobei aber diese Software nur für Windows verfügbar ist. Also man muss sagen, was ich auch durch die gesamte politische Debatte zieht, ist, dass diese technischen Aspekte so ein bisschen außen vor gelassen werden. Das hat auch einer von den Ministern offen gesagt, das Technische, das lassen wir erstmal beiseite. Also wir machen erstmal das Gesetz und hinterher gucken, wie wir das umsetzen. Das Ganze, also dieses Gesetz ist quasi, ist dann auf Hinweis der Opposition vor das Verfassungsgericht gegangen, ist da erstmal gekippt worden, aber nicht komplett, sondern das Verfassungsgericht hat erklärt, dass das Internet also heutzutage ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation und damit auch der politischen Meinungsbildung ist und deswegen zu den fundamentalen Grundrechten eines Bürgers gehört und dass man das nicht einfach durch einen Entscheid einer Kontrollbehörde einem Bürger kappen kann. Also es ist jetzt nicht allgemein widersprochen worden, dass man den Leuten das Internet einfach abschneidet, sondern dass das nicht durch einen richterlichen Beschluss erfolgt. Das ist der Kritikpunkt gewesen. Und was ist passiert? Also Sarkozy hat dann einfach alle Teile des Gesetzes, die vom Verfassungsgericht nicht als verfassungswidrig moniert worden sind, erstmal durchgewunken. Das ist im Prinzip auch wie in Deutschland, das Verfassungsgericht immer versucht, den Gesetzgeber nicht bloßzustellen und die das dann immer noch versuchen, sozusagen so weit wie es geht, immer noch wohlwollend zu interpretieren. Und es wurde gleich ein zweiter Gesetzentwurf nachgeschoben und siehe da, da taucht dann auch auf einmal auf der Überwachung der elektronischen Kommunikation. Die Leute, die den Gesetzvorschlag geschrieben haben, die sagen, ja, es wäre ein bisschen ungünstig formuliert gewesen. aber ist natürlich klar, dass das weite Deutung zulässt. Und ich glaube, es gibt auch Politiker, die dann halt der Meinung waren, wenn man es nicht mehr per Peer-to-Peer tauschen kann, dann wird sich das halt per E-Mail zugeschickt, die MP3s. Gut. Also es wimmelt da auch von viel Inkompetenz seitens der Politik, also nicht nur in Frankreich allgemein. Ja, und was macht man da also? Man fragt seinen Kultusminister, Frédéric Mitterrand, das ist der Neffe vom ehemaligen französischen Präsidenten, der ist Schauspieler und war vor seiner Tätigkeit als Abgeordneter auch Filmproduzent, und der ist jetzt Kultusminister und hat öffentlich vor der Nationalversammlung erklärt, er hätte es lieber gesehen, wenn er damals zu seinen Zeiten öfter oder mehr illegal runtergeladen worden wäre, weil das halt ein gewisses Prestige bei Künstlern ist, wenn man viel runtergeladen, also illegal runtergeladen. Und er hat aber gleich erklärt, was man dann macht, wenn das Gesetz eingeführt wird. Er hat also nicht hinterm der Hand gehalten, dass sein Sohn auch Musik runterlädt, also illegal runterlädt, und deswegen hat er sicherheitshalber zwei DSL-Anschlüsse, falls ihm einer gesperrt wird. Okay, dann fahren wir jetzt übers Mittelmeer nach Afrika und schauen uns da mal Tunesien ein bisschen genauer an. Und zwar, weil Tunesien relativ zeitig angefangen hat, auch Internet, also sein Land und die Bürger ans Internet zu bringen, war also Pionier in Afrika. Leider in dem Zuge auch Pionier in Sachen Zensur. Die haben also 2000 relativ zeitig angefangen, Zensurmethoden einzuführen. Dort ist es so, wenn man auf eine blockierte Seite geht, kriegt man einfach eine 404. Also für die, die es nicht kennen, die 404 ist die Fehlernummer für Seite nicht gefunden. Allerdings, wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass das nicht die richtige 404 ist. Unter anderem dadurch, dass es einem passieren kann, wenn man mit dem Internet Explorer surft, dass dann ein Firefox-Logo kommt oder umgekehrt auf dieser Fehlerseite. Und dort wird auch in E-Mail-Verkehr eingegriffen. Das heißt sowohl, dass Mails einfach blockiert werden, indem irgendwelche Schlüsselworte erkannt werden, die halt ungewollt sind, und dann kommt die Mail einfach nicht an, also ich sag mal im besten Falle. Es wird aber auch inhaltlich eingegriffen. Das werden wir nachher bei China auch nochmal sehen. Also es wird dann irgendwie der Inhalt durch irgendwas Belangloses oder so ersetzt. Schon ziemlich, denke ich,
also,
ja. Ich würde sagen, bei Tunesien, das ist noch. Achso, ja. Die Frage war, woher die Kapazitäten haben. Also bei kleinen Ländern ist das immer noch relativ einfach. Bei größeren Ländern wird das dann dezentral gemacht und ist schwieriger. Aber ich denke, die meisten kleinen Länder, also auch jetzt im arabischen Raum, die machen das eher zentral. Und
das weiß ich nicht. Also ich hatte vor einiger Zeit mal einen längeren E-Mail-Verkehr mit einem tunesischen Journalisten. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe da nie großartig drauf geachtet, wie lange die E-Mails gedauert haben, aber das ging relativ zügig. Und dessen Problem war damals, dass Tor bei ihm nie funktionierte. Also diese Anonymisierungssoftware, das war also noch, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren. Und also so diverse Technologien, die heute mittlerweile eingebaut sind, bei Tor gab es damals noch nie. Und der ist dann am Ende dazu gekommen, dass der Tor gepatcht hat, dass das für ihn funktioniert. Also das fand ich schon sehr interessant. Ja, bei der Manipulation muss man sagen, dass die E-Mails, also was Konrad auch sagte, die landen irgendwo im Nirvana. Und niemand weiß auch, also was der Grund ist. Also man nimmt an, dass da irgendwie die Absenderadressen oder Empfängeradressen gefiltert werden oder wirklich Worte. Und also ihr kriegt keine Fehlermeldung, dass die E-Mail nicht angekommen ist, sondern ihr schickt die ab und denkt, die ist angekommen, aber die trifft halt nie ein. Ja, und der nächste Punkt ist die arabische Halbinsel. Erstes Land, erster Stopp ist Bahrain. Und also Bahrain ist ja hier die grundlegende Richtlinie, man spricht nicht vom Emir. Das ist auch viel in diesen arabischen Ländern, dass man relativ demokratisch auch über die Regierung schimpfen kann und die kritisieren kann, aber über den Präsidenten oder über den Emir darf man nicht schreiben. Also hier insbesondere ist es halt passiert, dass also Bahrain für die Formel-1-Fans, gibt es also Formel-1-Rennen und irgendjemand hat halt gewonnen und der Sohn vom Emir ist halt hingegangen, hat eine Flasche Champagner geköpft und hat halt irgendwie da auch angestoßen mit den Leuten und es hat irgendein Blogger fotografiert und das halt geblockt. Und der landete halt 15 Tage dann im Gefängnis dafür. Und ich dann auch später dann im Jemen, das ist so, da habe ich also Journalisten kennengelernt und der hat halt auch irgendwie nur geschrieben, dass der Staatspräsident irgendwie zwei Töchter hat und die gehen in die Schule und die ziehen halt immer ihre schicke Schuluniform an. Also auch, wo man sagen würde, ist völlig belanglos. Und da kam halt irgendjemand, von dem offiziell nicht bekannt ist, wer das war, in seine Wohnung, die haben den entführt, haben dem alle Hände gebrochen, der ganze Oberkörper war blau und haben den dann irgendwo in der Wüste wieder aus dem Auto rausgeworfen. Nur für die Aussage. Und ich habe den also später bei dem mit einer Podiumsdiskussion geführt im Jemen und da hat er da über die Regierung abgelehnt oder hat irgendwie gemeint, ja, und der Informationsminister, das ist irgendwie ein Kreis, der ist aus dem Sarg irgendwie wieder verstanden und lebt in einer anderen Welt und hat da irgendwie. Und ich hatte irgendwie Angst, dass jeden Moment irgendwie die Polizei da reinkommt und wieder so eine Aktion durchführt. Aber also sowas kann man halt sagen, das ist völlig opportun. Aber halt persönliche Nachrichten über irgendwelche Leute gehen halt gar nicht. Ja, Bahrain hat 2009 dann ein Dekret, also ein Gesetz zum Säubern des Netzes von Elementen gegen seine Kultur bestimmt. Und das heißt insbesondere dann hier Pornografie wird verboten und auch also anti-arabische Propaganda. Religion hat. Und sie sind ganz stolz darauf, dass sie 40% der Seiten blockieren, neben schiitischen Seiten sogar Werbung, also wer irgendwie mit den Werbeblockern hier nicht zurechtkommt, kann ihn überall rein und umziehen und hat, sieht keine Werbung mehr auf den Seiten, oder halt Kochblogs können dann auch nicht mehr lesen. Und das Problem ist aber, dass Regierungen und Provider mit der Leistungsfähigkeit der Filtersoftware überfordert sind. Also die, wie andere Länder, haben eine kommerzielle Lösung. Sag ich dann gleich noch was von einer amerikanischen Firma. Und die hat standardmäßig, ich glaube, 25 Millionen URLs in ihrer Datenbank und speichert halt relativ viel. Ja, ich war dann, wie gesagt, Mitte des Jahres im Jemen eingeladen, sollte da Journalisten zur Zensurumgehung schulen und Zwischenstopp Arabische Emirate, Dubai. Dachte halt, guck mal ein bisschen, was passiert und sehe halt hier die Stoppseite. Du hast eine Frage?
Ich wollte bloß noch einen Kommentar dazu abgeben. Also Dubai geht noch, es gibt dann noch den Oman,
ja.
Der aus dem gesamten Land kommt auch mehr oder weniger plus 80 raus. Die machen die Packet Inspection, selbst wenn Open VPN HTTP enkapsuliert, sperren sie noch Open VPN, wenn es ein HTTP drin ist.
Kommen wir dann auch noch dazu. No. Ja, also überhaupt die ganzen arabischen Länder sind halt relativ krass drauf. Also einer meiner ersten Versuche war halt, weil ich das wusste, einfach mal eine israelische Domain aufzurufen. Und es ist also in der Tat so, dass die ganzen arabischen Emirate wie auch andere arabische Länder die komplette Top-Level-Domain.il sperren. Wenn aber jetzt zum Beispiel es eine Firma gibt, die irgendwie .com, also die auch in Israel sitzt, die könnt ihr halt ansurfen. Es geht nur halt sozusagen um dieses politische Statement, wir wollen sozusagen nicht mit Israel zusammenarbeiten. Was hier in dem Beispiel funktioniert und in vielen anderen Beispielen funktionierte, einfach bei der URL vorne das www wegzulassen und die Seite aufzurufen. Ist wieder da. Ja, also manche Pornoseiten dagegen lassen sich über sowas halt nicht umgehen. Also das ist halt wie gut halt der Sensor halt gearbeitet hat. Moment. Zu dem? Also, das, was die da in der Hand hat, überlassen wir euch als Deutung. Also, wir haben auch lange an dem Bild gesessen und rumgerätselt, aber keine Ahnung.
Das ist ein bisschen unser Maskottchen geworden, aber wir haben nicht rausgekriegt, weder wie es heißt, noch was es ist. Also, wir vermuten, dass er irgendwie blau geschlagen wurde, weil er eine zensierte Seite angesurft hat. Und wir wissen nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Ja, im Jemen ist dann halt so, guckt halt eine Seite an und das ist sozusagen die Blogseite aus dem Jemen. Was ich gut finde, ihr seht hier oben, blocked URL, your request was denied because of its content categorization. Und dann ist halt die Software, die wir einsetzen, heißt WebSense, ist halt von einer amerikanischen Firma und die klassifizieren halt so die URLs und dann, es gibt also Proxy Avoidance oder Pornografie und sowas, also als Kategorisierung. die man eintragen kann. Und interessant ist deswegen, hier steht None. Und alles dort, wo None steht, kann man sagen, sind die Seiten, die die Jemeniten selber manuell eingepflegt haben. Weil es ist dann im Laufe des Jahres so gewesen, dass irgendein Nutzer bei WebSense mal in die sogenannten AGBs, also in Deutschland werden sie AGBs geguckt hat, und da steht halt drin, dass sie ihre Software nicht an Länder oder Organisationen verkaufen, die Zensur betreiben, und der hat dann halt angefragt, wie das denn ist mit ihm, der betreibt ja offensichtlich Zensur. Und also als dann noch eine größere Organisation damit angefragt hat bei WebSense, haben sie dann gesagt, okay, der Jemen kriegt ab sofort von uns keine Updates ihrer Sperrlisten mehr. Das heißt also, Jemen muss sie entweder jetzt selber filtern, also selber pflegen, was sie ohnehin schon tun, oder es gibt dann halt eine Drittfirma, die da keine moralischen Bedenken hat und das trotzdem weiter verkauft. Du hast noch eine Anmerkung dazu?
Wieso ist auf der Sperrseite eine Warnung für AIDS?
Das fand ich auch interessant. Also ich finde das ein bisschen bedenklich, weil man muss immer davon ausgehen, die Benutzer, die jetzt im Internet surfen, das sind nicht, also die Mehrzahl sind nicht die 20% versierten Nutzer, sondern sind Leute, die von der Technik wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben. Und gerade in solchen Ländern, wo die Technologie unter Umständen auch neu ist, das dann in Verbindung mit, also ich habe nichts dagegen, ich finde es sogar gut, dass im Netz Werbung gegen AIDS gemacht wird. Ja, dass im Netz Werbung gegen AIDS gemacht wird, aber das in Verbindung mit der Blockierseite zu bringen, finde ich schon bedenklich.
Also auch die Leute im Land konnten mir nicht sagen, warum diese AIDS-Meldung da unten steht. Das hat jeder nur mit den Achseln gezuckt. Also
für guten Zweck.
Genau.
Ja, kommen wir zum Iran. Der war ja letztens noch in den Medien relativ präsent. Vielleicht noch kürzer. Die haben anfangs angefangen und einfach für Blocken Lizenzen verlangt, um das zu kontrollieren. Das hat sich dann als sehr unpraktikabel herausgestellt und heute benutzen sie ein modernes Filtersystem, sind selber sogar, die Regierung ist stolz, über 10 Millionen Seiten zu blockieren, das sind mittlerweile um die 12 Millionen. Klassisch für arabische Länder auch Pornografie, Politik, Religion und seit neuestem auch Seiten über Frauenrechte. Ja, es wurde hier schon mal angesprochen, Deep Packet Inspection. Um das nur ganz kurz und vereinfacht zu erklären, also Pakete im Internet werden jetzt nicht durchgelassen, also blockiert oder gefiltert, aufgrund der Adressinformationen, das heißt der Ursprungsadresse und der Zieladresse, sondern die Pakete werden auch aufgemacht und es wird reingeguckt. Das heißt, es wird reingeguckt, welches Protokoll und welcher Inhalt dann, je nach Protokoll. Das wird hier zentral gemacht. Im Iran, ich hatte es schon gesagt, bei kleineren Ländern lässt sich das machen. China macht auch die Packet Inspection, aber halt dezentral, weil die Benutzerzahl einfach zu groß ist. Es gibt im Iran, also es werden keine Breitbandanschlüsse zugelassen. Die Erklärung könnte zweierlei sein. Entweder wollen sie verhindern, dass ihr Filtersystem überlastet wird, wenn die Leute zu breitbandige Anschlüsse haben. Es könnte aber auch sein, dass man verhindern will, dass sich die Bevölkerung zu sehr westliches Kulturgut ansieht, was natürlich größtenteils Musik und Filme und Bilder sind. Das weiß man nicht genau. Ja, und die Zensurinfrastruktur, kann raten, von wem die kommt, von guten deutschen Unternehmen. Nokia Siemens Networks und Secure Computing, mittlerweile von McAfee aufgekauft. Und im Allgemeinen, wenn man bei solchen Firmen, also wenn man nach Statements von solchen Firmen schaut, nach Argumentationen, ist immer entweder... Also erstmal sagen sie, sie wissen gar nichts davon, sie haben dir das nur gegeben zum Pornografiefiltern, zum Kinderpornografiefiltern und kriminelle Aktivitäten und so weiter. Und sie wussten gar nicht, dass das ja auch für politische Inhalte verwendet wird. Das ist meistens die erste Reaktion. Und dann wird sich oft auf den Lawful Interception, auf die Lawful Interception berufen. Das heißt im Prinzip zur Kriminalitätsbekämpfung. Und man findet oft auch das Argument, dass die Firmen einfach sagen, gut, also jetzt nicht nur von Zensurinfrastruktur, sondern auch Telekommunikationsunternehmen, die auch in die Zensur eingebunden sind, dass die sagen, naja, wir verschaffen den Leuten lieber Zugang zur Information, lieber einen eingeschränkten Zugang zur Information als gar keinen. Ja, also das ist auch dieses Argument von Google in China.
Also, was ich vorhin zum Jemen noch vergessen hatte zu erzählen, die haben also dieses WebSense-System gehabt, oder haben sie auch noch, und am Anfang hatten die Also man muss auch, wie bei Windows zum Beispiel, das für eine Anzahl von Nutzern kaufen. Also sie haben da halt auch irgendwie pauschal für, keine Ahnung, 1000 oder 10.000 Nutzer eine Lizenz gekauft. Und der Punkt war, dass wenn dann eben 10.001 Nutzer über dieses System ins Internet gegangen sind, hat sich das Webseite automatisch abgeschaltet. Also das ist halt auch, also mittlerweile ist es korrigiert, aber es funktioniert am Anfang auch. Ja, wie das funktioniert, genau.
Gut, wir hatten es mehrfach schon angekündigt, wir kommen jetzt zu China. China haben wir einen ganzen Abschnitt in unserem Vortrag gewidmet, weil man in China fast die gesamte Bandbreite an Zensurmethoden findet und das ist einfach unbestritten die Nummer 1. Interessanterweise in China findet man sehr oft eine sehr, ich weiß nicht, ob das an der chinesischen Kultur liegt, eine sehr blumige Sprache. Ja, es heißt dort also nicht, man zensiert, sondern man harmonisiert. Man möchte ein harmonisches Netz. Und auch die Internetbenutzer unter sich, die sagen dann, ach ja, ich bin harmonisiert worden, wenn dann im Blog irgendwo ein Eintrag verschwunden ist oder ähnliches. Die haben ja einen riesen technischen Apparat dafür und man vermutet, dass dieses Know-how auch exportiert wird. Also hier beispielsweise nach Kuba, Simbabwe oder Weißrussland. Und man vermutet auch, dass der Zweck nicht nur, also zum größten Teil natürlich politischer Natur ist, aber dass er auch benutzt wird, um so ein bisschen den Bürgern zu erschweren, auf ausländische Angebote, vor allem im E-Commerce-Bereich, zu kommen und damit die Binnenwirtschaft ein bisschen zu isolieren. Ja, was wird zensiert? Hier machen wir vielleicht ein bisschen schneller. Das sind Sachen, die man sich bei China schon denken kann. Dalai Lama, Falun Gong, Unabhängigkeit von Tibet und Taiwan und dann so klassische Begriffe aus einer modernen Demokratie, Rede-, Meinungs-, Pressefreiheit und natürlich spezielle politische Ereignisse, wie das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Repräsentativ vielleicht mal eine Auswahl aus einer Liste, die geleakt ist, die es auch im Internet gibt, von über 1000 Worten, nach denen gefiltert wird. Jetzt könnt ihr euch hier mal selbst einen Überblick verschaffen. Ich würde vielleicht als Beispiel nur mal zwei Sachen rausgreifen, die ich schon bedenklich finde. Tauben zum Beispiel. Tauben, warum? Weil das ein Symbol für dieses Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens geworden ist. Und als Mathematiker finde ich natürlich besonders bedenklich, dass man Zahlen verbietet, wie die 89 wegen des Jahres 1989. Ja. Wie kann man solche Filterungen verhindern? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, das wird auch viel verwendet. Man macht einfach Backslash zwischen die Worte. Gut. Das ist meine Auswahl aus größeren bekannten Seiten, die dort blockiert sind, obwohl man nicht sagen kann, dass die jetzt blockiert sind. Das hängt immer davon ab. Die sind manchmal teilweise blockiert, also einzelne Videos oder ähnliches. Also bei YouTube zum Beispiel gab es ein Video in China. Die Chinesen arbeiten viel mit Homonymen, das heißt mit Worten, die gleich oder ähnlich gesprochen werden, aber was Verschiedenes bedeuten. Und da haben die irgendwie ein Video gemacht von einem Pferd, von einem Flusspferd, weiß nicht. Und wenn man das also anders versteht, dann sind da ganz viele schmutzige Begriffe drin. Und das ging halt über YouTube und das haben die da gesperrt, dieses Video. Diese Sperrung hängt auch immer von der politischen Lage ab und von diversen Anlässen, die gerade aktuell sind. Und da sind wir jetzt im Prinzip hochaktuell, denn vor zwei Tagen, am Donnerstag, war der 60. Jahrestag der Volksrepublik. Da war es eine große Demonstration, großer Umzug. Was ihr hier seht, das ist ein Umzugswagen, der quasi den Fortschritt Chinas in Sachen Internet und Informationstechnologie symbolisiert. Das Bild, was ihr hier seht, ist nicht ganz das Original, das ist gefotoshoppt, ging auch durch das chinesische Netz. Da ist nämlich oben die Blockierseite, die Sperrseite von China drauf. Also es ist einfach, in China ist es auch einfach eine 404, die man bekommt. Größte Projekt, oder eigentlich sogar das größte Zensur- und Überwachungsprojekt aller Zeiten, ist dieses, also in harmonischer Sprache, goldene Schild. Im Englischen auch The Great Firewall of China, in Anlehnung an die große chinesische Mauer. Die haben damit schon 1998 angefangen, haben das entwickelt bis 2002, glaube ich. Es ist 2003 dann eingesetzt worden. Ab 2003 ist in der zweiten Phase nochmal weiterentwickelt worden bis 2006. Hat alleine in der Vorbereitung, also bis 2002, 650 Millionen Euro gekostet. Und es wird geschätzt, dass in dieses System um die 30.000 Polizisten eingebunden sind. Also auch personell in China ein enormer Aufwand, die da treiben. Ja, zu den technischen Sachen sagt vielleicht Jens ein bisschen was.
Ja, also viele der Sachen hat man jetzt schon bei den anderen Ländern gesehen. Also klassische IP-Sperren, also die IP-Adresse wird halt gesperrt im Land, kommen die ran. Was macht er? Sucht halt einen Proxy außerhalb von China, also über irgendwelche Tunnellösungen geht das ja relativ einfach. Dann die DNS-Förderung, die wir auch schon gesehen hatten, hatte ich auch schon gesagt, setzt einen anderen DNS-Server ein. Und dann, also auch URL-Filter setzen die ein, wie auch dieses britische Cleanfeed-System. Und hier ist es halt so, dass man entweder die IP-Adresse statt URL verwenden kann. Also auch so ein klassischer Trick ist, dass man die IP-Adresse, das ist ja binär notiert, dass man die einfach übersetzt in die klassische Dezimalnotation. Also dass dann irgendwie aus 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, 128 oder sowas wird, kann sich zum Kopf nicht auswischen. Also ich schreibe dann anstatt www.datenspuren, was eigentlich die IP-Adresse 1234 hätte, nur 128 als Zahl, slash und dann URL ein. Und sowas, mit sowas kommt man auch gut durch Filter durch. Oder eben URLs escapen. Was sie weiterhin machen, sie haben so TCP-Paketfilter und gucken in die einzelnen TCP-Pakete rein nach Stichworten. Und was dann eben oft empfohlen wird, ist die MTU zu reduzieren, also die maximale Transfereinheit. Das heißt, diese TCP-Pakete werden effektiv kleiner und die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass die Worte fragmentiert werden. Das heißt, da steht dann in so einem IP-Paket halt nicht mehr Datenspuren als Wort drin, sondern da werden am Ende vielleicht zwei draus, da steht Daten und Spuren drin und das geht halt auch durch den Filter durch.
Also man muss dazu sagen, dass nicht nur sofort blockiert wird, wenn ein einzelnes Wort kommt, sondern die machen das ein bisschen statistisch. Also wenn man zu viele verbotene Worte hat, dann wird blockiert. Und da ist natürlich gut, wenn die Textabschnitte relativ klein sind.
Und wenn man dann einfach einmal von der Firewall gefangen genommen wurde, dann wird der Zugang 30 Minuten lang gesperrt. Und das kann man natürlich auch umgehen. Also die Firewall sendet einfach Reset-Pakete zurück. Und diese Reset-Pakete ignoriert man einfach und geht's halt auch weiter. Ja, und ansonsten gibt es in China, ist klar, bei 1 Milliarde Menschen keine systematische Inhaltskontrolle, sondern, also üblicherweise ist es so, wenn ihr jetzt in China seid und kommt auf eine Seite, die eigentlich verboten wäre und es findet halt jemand raus, dann betrachten die Chinesen das als Fehler in ihrem System. Das ist quasi sozusagen, ihr liefert einen automatischen Bug-Report ab, das System wird abgedatet und es ist fertig. Also als Abrufer von Informationen habt ihr keinerlei Repression zu befürchten. Es ist eher so, wenn ihr auch in anderen Ländern ist es auch so, wenn ihr Informationen anbietet aktiv, irgendwie eine Webseite macht und da reinschreibt, irgendwie, keine Ahnung, Junk zumindest böse oder sowas, dann kommt eher die Polizei dann zu euch. Also. Ja, also die Lösung hatte ich schon genannt, also die Tunnellösung, VPN, SSL, Tor kann man natürlich nutzen. Es gibt eine ganze Reihe von so diversen Anti-Zensur-Tools, die von so einem Konsortium entworfen werden, was aus meiner Erfahrung nach eine sehr funktionierende, also eine sehr gut funktionierende Lösung ist Psyphone. Psyphone ist letztlich intern auch nur so eine Zusammenschaltung von diversen Proxy-Servern und der Nutzer, für den das also ist gerade für die Anfänger relativ gut, die kriegen einfach ein Login. Also kriegen irgendwie eine Seite, da steht, gibt man halt Nutzernamen und Passwort ein und dann ist es wie so eine, also die Seite an sich, die man dann sieht, also das wird im Browser aufgerufen, wie bei Google einfach nur eine Adresszeile, dann gibt man die URL der Seite ein, die man aufgerufen wird, dann sagt Go. Und dann wird halt über dieses Proxy-System die Seite dann aufgerufen, man sieht die in seinem Browser und kann dann auch ganz normal weiter surfen. Also für Leute, die wenig Ahnung von Technik haben, ist das wirklich eine optimale Lösung und Psyphone ist quasi wie so eine Art Social Network, kann man sagen. Das heißt, also es gibt keine Seite, wo ihr euch irgendwie ein Login holen könnt, sondern ihr müsst von anderen Leuten eingeladen werden. Das heißt, es hat auch so ein bisschen so unerwünschte Leute blockieren, also so gerade die chinesische Regierung, die dann vielleicht doch auf diesem Weg die Server rausfinden können. Also man versucht gerade die Server geheim zu halten und die Server werden auch immer mal wieder abgedatet. Also kriegt irgendwie mal eine Mail selber dann und sagt, hier, dein Login hat sich jetzt auf die IP-Adresse geändert. Also auch die Login-Seiten ist nicht irgendwie psyphone.irgendwas, sondern ihr kriegt immer eine IP-Adresse, sodass auch diverse Sperren da nicht funktionieren. Also aus meiner Sicht ist ein guter Start, das ist ein gut funktionierendes System. Und wie gesagt, die Details werden noch ein bisschen geheim gehalten, um das System selber zu schützen. Und was natürlich auch eine gute Maßnahme ist, ist der sogenannte Streisand-Effekt. Also den hat man auch in Deutschland ja im letzten Jahr irgendwie schon mehrfach erlebt, dass irgendeine Firma, also ursprünglich kommt es eben von Barbara Streisand, die, also da ist hat irgendeine andere Firma, hat Bilder von Kalifornien gemacht. Die hat halt Luftbilder, Luftaufnahmen gemacht und auf irgendeinem, also ja, es waren 20.000 Bilder, 12.000 Bilder, und auf einem der Bilder war das Anwesen von Barbara Streisand zu sehen. Und Barbara Streisand war der Meinung, das ist schlecht, das muss weg, und hat die Firma verklagt. Und das ist irgendwie rausgekommen, und dann natürlich haben alle Nutzer dann das Haus gesucht, das ist dann tausendfach im Netz kopiert worden, also das Bild findet sich jetzt überall vor, hat es niemanden interessiert, und das ist halt so ein klassischer Effekt. Und sowas passiert halt sehr, sehr häufig, dass Leute irgendwie der Meinung sind, sie müssen Sachen aus dem Netz rausklagen, und dann habt ihr dann diese Information überall stehen. Dann ist es zwar vielleicht auf der ursprünglichen Seite weg, aber haben es dann tausendfach verbreitet. Und sowas funktioniert halt auch sehr gut, um sowas zu umgehen.
Ja, kommen wir zum nächsten Programm. Nächstes großes Projekt der chinesischen Regierung zur Harmonisierung des Netzes nennt sich Projekt Grüner Damm. Ist ein Jugendbegleitprojekt. Es handelt sich hier, also ursprünglich war geplant, dass jeder Neurechner eine Filtersoftware installiert hat. Also ich habe es mir hier nicht, ich muss das einfach zitieren, mit folgendem Ziel, das ist also das offizielle Ziel. Es soll eine grüne, gesunde und harmonische Online-Umwelt geschaffen werden, die das Vergiften der Gedanken unserer Jugend durch schädliche Informationen im Internet verhindert. Das ist also Ziel im Wesentlichen die Jugend, sage ich mal. Deswegen ist auch, wird auch gesagt, der einzige Zweck ist ein Filter gegen Pornografie oder Seiten mit pornografischem Inhalt. Aber die Software ist erweiterbar, kann also auch für andere Zwecke eingesetzt werden. Aufgrund diverser Probleme, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist letztendlich entschieden worden, dass es nicht Pflicht ist, sondern nur für Rechner, also öffentliche Rechner in Schulen, Internetcafés. In der Bevölkerung ist diese Filtersoftware eigentlich größtenteils abgelehnt worden, bis dann auf einmal die Meinung im Netz spontan umgeschlagen hat, nachdem die chinesische Regierung auf die Content-Provider eingewirkt hat, dass man doch bitte ein Auge darauf haben sollte, dass nicht so viel Negativpropaganda für die Software zu finden ist. Also so funktioniert das dann dort. Noch ein Wort zu diesem Maskottchen. Also das ist das Mädchen vom Grünen Damm. Wie ich gesagt hatte, die Chinesen verwenden viel diese Homonyme. Wenn man genau hinschaut, hat die auf ihrer Mütze eine Krabbe. Und die Flusskrabbe, also Flusskrabbe im Chinesischen, ist homonym zu harmonisch. Und deswegen ist das so ein bisschen das Symbol für die Zensur geworden. Und hier sind noch viele andere Sachen. Also dieser weiße Hase, das ist das Maskottchen von diesem grünen Damm. Und sie selbst wischt da also das Ganze, den ganzen Dreck im Netz, den wischt sie also sauber. Und dann hat sie eine Arme, kannst du es lesen?
Was ist Zeit? Das heißt Disziplin, was da vor Arm steht.
Ja, auf der Arme steht.
Also auf der roten Binde da.
Auf der roten Binde. Auf der roten Binde steht Disziplin. Gut, ja, worum handelt es sich da technisch? Also da werden geheime Listen, da kommt uns irgendwie alles bekannt vor, werden geheime Listen von zensierten Seiten automatisch runtergeladen. Es gibt eine Schlüsselwortliste, auch das kommt uns bekannt vor. Die Software ist gegen Pornografie im Netz, aber tatsächlich, wenn man das analysiert, sind nur 15% etwa pornografisch, der Rest ist politisch. Sie sammeln private Nutzerdaten, das heißt, wenn ich verbotene Seiten ansurfe, dann wird das mitgelockt. Besitzt auch ein System zum Filtern von pornografischen Bildern, was mit Hauterkennung arbeitet und mit Gesichtserkennung. Das hat dann lustige Effekte, lustige False Positives. Also Bilder von Schweinen zum Beispiel werden dann auch als Pornografie eingestuft. Sogar wegen der Gesichtserkennung Bilder von Garfield. Und es gab sogar Berichte in der chinesischen Zeitung, dass Mitglieder der kommunistischen Partei als Pornografie zensiert worden sind von der Grüne Damm Software. Die Suchbegrifffilterung ist konfigurierbar für den Benutzer, also so im Hinblick auf Elternkontrolle können die das also auch erweitern. Man kann die Seiten auch deblockieren, wenn man jetzt nicht auf eine Seite kommt, dann lässt sich das für den Benutzer durchaus machen. Und man kann es auch deinstallieren. Also nicht so, dass es irgendwie auch illegal wäre. Allerdings existiert das auch wieder nur für Windows und auch nur auf der x86-Plattform. Die anderen müssen dann halt mit dem schmutzigen Netz klarkommen. Diese ganze Software ist eigentlich ein einziger Code-Clow. Die Leute haben sich das mal genauer angeschaut und haben festgestellt, dass die Blacklist-Files von einem kommerziellen Zensurprogramm kommen, was eigentlich mit diesem Projekt überhaupt nichts zu tun hat. Cybersitter nennt sich das. Die Blacklists enthalten selber natürlich auch URLs von Cybersittern selbst. Zufällig, ja. Und also fand ich ganz interessante Anekdote. Es gibt eine Datei, die nennt sich csnews.dat. Wenn man da reinschaut, ich weiß nicht, ob es verschlüsselt ist, aber jedenfalls ist es eine Release-Ankündigung für die neue Version dieser Cybersitter-Software, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und man vermutet, dass es allein aufgrund der Dateiendung in diese Software, in diese grüne Dampf-Software geschafft hat, weil die Dateiendung dieselbe ist wie für die Filterlisten. Und für die Bilderkennung haben sie die OpenCV-Bibliothek verwendet. Das ist eine Computer Vision-Bibliothek und sie verletzen damit ganz klar gegen die BST-Lizenz. Und das ist, glaube ich, auch wie in anderen Bereichen auch. Die Chinesen sind sich da also nicht zu schade, das, was es gibt, einfach zu verwenden. Es gab Versuche von der Firma. Achso, ja, die Frage war, ob man die verklagen kann. Das kann man natürlich versuchen. Es gab auch Versuche von der Firma. Und ich glaube, die Antwort der Chinesen war, dass das in China geregelt werden muss. Und wo das jetzt letztendlich, wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, wenn die Chinesen das für sich regeln, dann...
Also es gibt auch Leute, also Chinesen, die in westlichen Ländern irgendwelche zensurfreien Boards betreiben, also irgendwelche Diskussionsboards, und bei den Leuten ist es hin und wieder mal vorgekommen, dass die Wohnung abgebrannt ist, und es war natürlich ein Zufall irgendwie, aber also so ein paar Mittel kann man geben, dass die nie ohne Grund abgebrannt sind, die Wohnung. Also deswegen muss man da vielleicht auch hier und da ein bisschen vorsichtig sein.
Das ist vorstellbar. Das Ganze ist auch ein großes Sicherheitsproblem. Die Kommunikation ist unverschlüsselt, kann also im Prinzip manipuliert werden. Das Masterpasswort ist mit einer MD5 in der Textdatei gespeichert, kann ich einfach überschreiben und dann habe ich quasi das Masterpasswort. Es gibt zahlreiche Buffer-Overflows und Remote-Exploits. Und es wird aus Sicherheitsgründen angeraten, das zu deinstallieren. Es gibt mittlerweile auch ein Programm, das nennt sich Damburst, was es einem ermöglicht, ohne Administratorrecht die Software zu deaktivieren, was besonders für Leute interessant ist, die jetzt in Internetcafés und auf öffentlichen Rechnern das irgendwie deaktivieren wollen. Also selbst das ist möglich und der nutzt da auch eine Sicherheitslücke im Programm. Und das sind wohl auch mit die Gründe, warum es am Ende nicht obligatorisch geworden ist. Ja. Nee. Aber also, die ist frei, die ist kostenlos. Also es sollte nicht so schwer sein.
Also ich glaube, bei WikiLeaks liegt auch eine Kopie rum. Also auf jeden Fall schwirrt im Netz eine Kopie der Software rum.
Nächster Punkt, Internetpolizei. Und zwar bilden die Chinesen Leute aus der Administration und aus der Polizei in speziellen Kursen aus, in solchen Fächern wie Propaganda, Medien, Internet. Und die sind dann im Internet aktiv und es passiert durchaus, dass bei diesen großen Blogforen, die großen chinesischen Foren, Beiträge, die kritisch sind oder ungewollt, einfach innerhalb von Minuten verschwinden. Diese Leute versuchen nicht nur jetzt Informationen zu verschleiern oder verschwinden zu lassen, sondern greifen auch aktiv selbst mit in die Diskussion mit ein. Man weiß also nie, ob irgendein Diskussionspartner da nicht von der Regierung ist. Und versuchen dann auch, um diese Themen irgendwie drumherum zu kommen. Die machen das natürlich anonym. Und dann gibt es auch Leute, die dafür bezahlt sind, aber nicht ausgebildet. Das fällt dann auf, wenn in irgendeinem Blog 50 Einträge von demselben sind, weil der dafür halt ein paar Cent bekommt. und die dann teilweise auch Login-Namen haben, wo man irgendwas mit harmonisiert und man sieht eigentlich sofort, wo das herkommt. Und was ich ganz bedenklich finde, sind diese beiden Polizisten, Jing Jing und Cha Cha. Das sind zwei Internetpolizisten, zwei virtuelle Polizisten. Das sind Symbole, die auf den ganzen großen chinesischen Seiten immer mit eingebunden sind. Wenn man da draufklickt, kommt man auf den ihre persönlichen Blogs. Da wird einem erklärt, wie man verantwortungsvoll im Netz surft. Und finde ich von daher bedenklich für Leute, die jetzt vom technischen Hintergrund keine Ahnung haben, weil die im Prinzip ständig den Eindruck hat, dass man die ganze Zeit überwacht wird. Und führt dann zu einer Zensurform, die auch relativ häufig ist, die sogenannte Selbstzensur. Also wenn die Leute einfach merken, dass ihnen was passiert oder dass es bedenklich ist, dass sie dann einfach selber ihr Verhalten ändern. Es wird also das Verhalten der Leute geändert.
Ich muss mal ganz kurz eine Frage zwischendurch. Der nächste Vortragende, ist der zufällig hier? Der hat sich per Pseudonym bei uns angemeldet, wo ich zwar eine Vorstellung habe, wer es ist, wenn ich ihn hier noch nicht gesehen habe, sonst würde ich nämlich sagen, könnten wir vielleicht euren interessanten Vortrag einmal ein bisschen länger ziehen.
Das wäre es ja. Also ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe jetzt schon ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, weil ein paar Folien da sind. Und also es gibt viel mehr interessante Sachen zu erzählen, als wir jetzt in der Zeit unterbringen können. Also wenn das kein Problem ist, machen wir auch
okay, dann also, länger. Wenn ihr alle mit einverstanden seid, würde ich sagen, machen wir das so. Mhm.
Achten. Gut. Ja, weitere Zensurmethoden, also das, was wir jetzt eben hatten, das waren so die großen Projekte und es werden dann aber auch noch ein ganzes Arsenal an anderen Methoden eingesetzt. Also das ist auch eine der bekanntesten Sachen in Suchmaschinen, sind einfach diverse Schlüsselworte, bringen ganz wenig Suchhits. Ja.
Also das klassische Beispiel ist so, wenn ihr vielleicht auf eurem Rechner Tor installiert habt und euch chinesische Tornoten raussucht und bei der chinesischen Version von Google einfach mal die Tianmen zum Beispiel sucht und auf der deutschen Seite das vergleicht. Also am besten macht man es mit über die Bildersuche, das ist also 100%iger Unterschied. Und also da sieht man ganz deutlich auch als Außenstehender, wie die Unterschiede.
Und hier ist auch die Philosophie, also nicht nur von Google, sondern auch von zahlreichen anderen Unternehmen, die sagen halt, wir bieten ihnen lieber einen eingeschränkten Service als gar keinen. Denn wenn wir es nicht machen, dann macht es die chinesische Regierung und die macht es garantiert noch drastischer. Also es ist auch ein sehr strittiges Thema. Dann ist in China wird auch sehr, das was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, es wird ein großer Teil der Verantwortung einfach abgeladen und in dem Fall bei den Content- und Service-Providern und hier auch mit Hilfe rechtlicher Regelung. Es ist also derjenige, der die Inhalte anbietet, der ist verantwortlich für diese Inhalte. In China zum Beispiel darf man Nachrichten nur veröffentlichen, wenn man eine Lizenz dafür hat oder wenn man sie irgendwo abschreibt, wo sie eh schon veröffentlicht sind. Es gibt natürlich auch, also die Content-Provider selbst sind da natürlich auch nicht alle sehr begeistert von diesen Maßnahmen und einige versuchen dann halt mit so Tricks das umzusetzen, aber also wir kennen das ja in Deutschland, also in Ostdeutschland, was man da so versucht. Und zum Beispiel, wenn halt diese verbotenen Worte auftreten, dann werden die einfach durch Leerzeichen oder Sternchen ersetzt, was natürlich dem Blog-Eintrag den Inhalt nicht nimmt und oft kann man das halt aus dem Kontext dann trotzdem rauskriegen. Also in dem Sinne hat es dann keine Wirkung. Ja, dann gibt es auch ab und zu mal zu diversen Anlässen, die dann zufällig irgendwelche politische, symbolträchtige Jahrestage sind, werden die Server einfach mal zur Wartung runtergefahren. Die Internetnutzer machen sich dann drüber lustig. War beim 20. Jahrestag dieses Tiananmen-Massakers, den haben sie dann gemeinschaftlich als den chinesischen Internet-Wartungstag getauft. Gut, die Packet Inspection haben wir schon angesprochen, ist in China aufgrund der großen Benutzerzahl einfach dezentralisiert, weil sonst technisch nicht machbar wäre. Es wird dann auch, wenn Personen irgendwie im Fokus der Behörden sind, wird auch gezielt der Internetzugang von einzelnen Personen überwacht, Ja, es gibt auch Berichte von Man-in-the-Middle-Attacks. Und es wird natürlich, wir haben das jetzt bei den anderen Ländern nicht erwähnt, aber bei den meisten Ländern, also jetzt mal Europa ausgenommen, wird natürlich auch stark mit Repressionen gearbeitet. Also bis zu 20 Jahre Gefängnis für kritische Blog-Einträge oder ähnliches. Beispiel habe ich hier geschrieben, Wang Xiaoning. Das ist derjenige, der bei Google Blog-Einträge gepostet hat über das Ende, also zum Ende des Einparteiensystems und zur Meinungsfreiheit. Und da hat die chinesische Regierung dann Druck ausgeübt auf, nee, Yahoo war es.
Was habe ich gesagt?
Google, nee, Yahoo war es. Druck auf Yahoo ausgeübt und die haben dann tatsächlich seine Identität preisgegeben. Und daraufhin ist er dann ins Gefängnis gekommen.
Also vielleicht auch vorhin bei dem Beispiel Tunesien war das so, dass einer auf seinem Blog eine Frage geschrieben hat, ist Tunesien eine Diktatur, ein Königreich oder ein Zirkus? Und da stand halt relativ kurz der Kommentar drauf auf seiner Webseite und jetzt ist es schon seit, ich weiß nicht, 5 Jahren oder sowas im Gefängnis. Also
und das führt dann auch wieder, wie ich schon gesagt habe, zur Selbstzensur. Also wenn man halt weiß, da ist irgendwo eine Grenze, die darf ich nicht übertreten, dann modifiziere ich halt mein Verhalten. Ja, Nordkorea. Jetzt kommen wir zu einem positiven Beispiel. Nordkorea ist also einer der Staaten, der überhaupt nicht zensiert. Es gibt also keine Zensur in Nordkorea. Das Problem ist, es gibt auch kein Internet. Wenn man bei Google mal nach der Domain KP, also Nordkorea, sucht, da kriegt man ja nur 6 Einträge. Also Internet, es gibt kein Internet in zweierlei Hinsicht. Zum einen, also wie man es hier sieht, hat das Land selbst keine Seiten, also diese 6 Seiten da sind irgendwie Regierungsseiten und sind auch, also ist nicht sehr viel. Und ein normaler Bürger dort hat einfach keinen Zugang zum Internet. Das ist eine neue Filterstrategie, eine neue Zensurstrategie. Man filtert nicht das Netz, sondern die Benutzer. Ja? Dort haben also nur hohe Parteileute und Botschaften natürlich Zugang zum Netz. Diverse ausländische Firmen und einige Organisationen. Kurioserweise haben die eine Anbindung des Internets über Satellit nach Berlin, ist also auch relativ teuer, dort für Firmen sich einen Internetzugang zu besorgen. Und explizit ein privater Internetzugang ist illegal. Wenn also irgendwie bei der Firma, der jemand das irgendwie benutzt, das privat benutzt, das ist, steht unter Strafe.
Hier, was man allerdings sagen muss zur Umgehungsstrategie, es gibt Berichte von Leuten, die sich angeblich Handys importieren von China, Hongkong etc. und über die Handys dann versuchen ins Internet zu kommen, das auch angeblich irgendwie funktioniert.
So ganz klar ist mir das auch nicht, das funktioniert auch. Also die Leute, die auch Zugang zum Netz haben, die machen teilweise, also wenn die jetzt E-Mail oder so verwenden, dann geht das meist über chinesische Seiten, chinesische Verwaltung. Ja, und als letztes Beispiel auch für einen relativ repressiven Staat, also noch schlimmer als China, Burma. Das fand ich sehr kurios, die Methode, die dort anwenden, in Internetcafés. Die machen alle 5 Minuten ein Bildschirmfoto. Also ich finde es von daher kurios, weil also irgendwie sage ich mir, das ist das, wenn ich jetzt jemand auf der Straße, der überhaupt keine Ahnung von Internet, von den technischen Zusammenhängen hat, von VPNs und DNS und Tralafiti, der würde das vielleicht so machen und sagen, na gut, dann fotografieren wir immer den Bildschirm, weil Bildschirmfoto, das ist so eine Applikation, die man da unten hat. Ich weiß nicht, das muss ich ja auch, irgendjemand muss das ja auswerten, also da weiß ich nicht, wie die das machen. Also aus meiner Sicht ist das was ziemlich Primitives und technisch Naives, also gibt es wesentlich bessere Methoden, wie wir sehen haben.